Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert. Moin, ich bin der Daniel und ich begrüße meinen Gast, den Conny. So rum geht's. Siehst du, da ist mir das Fränkische schon wieder.
Das Fränkische. Ja. So schnell geht's dann, ne?
Genau, da wollte ich es jetzt einfach hyperkorrekt machen und habe mich dann sofort mit dem harten G bei Conny am Anfang gleich verhaspelt. Verdammt.
Siehst du mal, passiert halt. Unter Franken geht es schon mal.
Na fralli, guten Morgen, Conny.
Morgen.
Müssen wir eigentlich zu dir noch was sagen? Ich habe dich früher immer einfach als Sportmoderator, aber mittlerweile muss man ja eigentlich schon ein E davor setzen, weil ich sehe dich in letzter Zeit ständig bei so E-Sports-Veranstaltungen rumhängen. Das ist deine neue Passion, kann man das so sagen?
Ja, also es ergibt sich jetzt immer mehr auch beruflich zum Glück. Ich habe mich ja schon immer so für E-Sports interessiert und mit Dota 2 vor allem. Und in letzter Zeit darf ich damit auch ein bisschen Geld verdienen. Das ist natürlich sehr cool. Bei Sport 1 vor allem mit E-Sports, Livecasts, insbesondere FIFA 18. Wir hatten aber auch Dota von der ESL One in Hamburg letztes Jahr. Da durfte ich auch dann co-moderieren. Genau, also Sport, E-Sports und Videospiele an sich. Ich streame ja auch und YouTube habe ich ja auch seit Ewigkeiten auf kleiner Basis, aber es macht immer wieder Spaß.
Würdest du denn für dich als Moderator sagen, dass es einen Unterschied zwischen E-Sport und klassischem Sport gibt, wenn man so bezeichnen mag? Oder sagst du, was da eigentlich passiert? Ich kommentiere halt das, was da auf dem Bildschirm oder im Stadion oder sonst wo zu sehen ist und versuche es halt für die Zuschauer möglichst plastisch dann darzustellen, damit sie verstehen, was da passiert. Ob das jetzt virtuell ist oder echter Sport, ist eigentlich wurscht.
Ich glaube, da ist schon Unterschied. Also du hast bei E-Sports immer noch so das Gefühl, dass du mehr erklären musst. Also immer noch, selbst bei Sport 1, die ja sich sehr committen, was es angeht. Du erklärst mehr, als wenn du irgendwie beim Fußball einfach nur schilderst und am Ball bist und erklärst, was die Mannschaften jetzt machen. Da musst du nicht noch erklären, warum jetzt der Ball irgendwie seitenverlagert wird oder so. Ne? Das machst du halt natürlich, vor allem bei Dota musst du super viel erklären bei den ganzen MOBAs. Das ist schon ein Unterschied. Bei FIFA ist es noch ein bisschen ähnlicher, weil da kennt man das Spiel. Also selbst wenn du nicht total auf der E-Sports-Ebene in FIFA dich auskennst, ist es ja so, dass du irgendwann wahrscheinlich mal FIFA gespielt hast und zumindest grob weißt, wie Fußball funktioniert, da musst du weniger machen. Und auch da ist es aber so, dass du ja anders nochmal beschreibst, weil du ja den Spieler am Controller hast und dann die eigenen oder die eigentlichen Fußballspieler auf dem virtuellen Platz. Und damit kannst du halt auch ein bisschen anders spielen und die Spiele dauern nicht so lange und du siehst halt sofort, wenn die irgendwas umstellen in der Kette oder so, dann siehst du das einfach, weil sie es in dem Moment einstellen. Bei dem anderen musst du es halt ableiten. Da sagst du halt, aha, jetzt macht er ein bisschen offensiver, weil er jetzt irgendwie mit Dreierkette hinten spielt. Das musst du halt erkennen oder andere taktische Anweisungen. Das ist halt bei E-Sport so, dass du es ja normalerweise siehst, einfach anhand der Auswahl im Menü.
Und so musst du dann beim echten Sport dir denken, ah, da hat der Jupp jetzt wieder den Taktikzettel reingereicht und jetzt stellen sie auf die Dreierkette um und schauen, ob sie mit einer Doppel-6 den Abwehrriegel, wie man das so schön sagt, im Sport knacken können. Also ja, das stimmt, da ist wahrscheinlich einfach die Taktik offensichtlicher zu sehen, weil sie halt einfach durch die Regelungen oder die Rahmenbedingungen des Spiels, also des virtuellen Spiels, des Games, dann irgendwie vorgegeben ist und das... Ja, also sehr interessant, wer da irgendwie dir auf Twitter folgt, der bekommt das auch regelmäßig mit, wo du wieder moderierst. Ich habe dich dann zum Beispiel auch mal bei diesem FIFA-Finale von der virtuellen Bundesliga gesehen, fand ich sehr interessant, weil du da auch eben tatsächlich sehr viel über die Taktik geredet hast, was da jetzt passiert und man hat da einfach schon gemerkt, dass du halt natürlich dein Sports-Know-how schon anbringen kannst. Also es ist natürlich was anderes, aber natürlich ist es halt eine virtuelle Darstellung einer Sportart und deswegen kannst du natürlich dein Wissen, was du halt über den echten Fußball hast, da perfekt anbringen.
Ja, definitiv. Also es gibt noch einen Unterschied, wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Also du kommentierst halt mehr bei E-Sports als beim klassischen Fußballspiel im Fernsehen. Also da hast du ja teilweise Strecken, wo der halbe Minute, Minute gar nichts gesagt wird. Und bei E-Sports ist es halt einfach so gelernt, dass der Kommentator, der Caster einfach viel mehr Wortanteil hat und auch, finde ich, immer ein Stück weit emotionaler ist als im klassischen Fußball zum Beispiel. Also ich bin auch ziemlich abgegangen irgendwie. Ich meine, klar, beim Torschrei, dass da auch der TV-Reporter abgeht, aber ich glaube, da gibt es immer einen Unterschied in Sachen Emotionalität generell bei E-Sports.
Gut, aber das ist ja auch nochmal eine Streitfrage, ob man eher der Frank Buschmann oder eher der hier Ernst Huberti oder sowas, die alten Moderatoren, die haben sich ja immer dann darauf spezialisiert, das alles sehr neutral und wenig emotional zu kommentieren, um möglichst eben nicht in den Ruf zu geraten, da vielleicht für die eine oder andere Mannschaft mehr mitzufiebern. Und mittlerweile, wenn man sich so bei Sky oder sowas dann mal so eine Konferenz anschaut, da geht es schon ganz anders emotional zur Sache. Also vielleicht ist das auch ein Trend, der in letzter Zeit dann irgendwie so ein bisschen passiert ist, der dann eben auch einfach aus so einem Fußball dann ein Happening macht und da musst du halt auch Leute mitreißen. Ne? Und das ist ja im E-Sport dann eben genauso. Also wahrscheinlich ist das dann doch wieder irgendwie im Endeffekt das Gleiche. Es geht halt um ein Unterhaltungsprodukt.
Ja.
Aber gut, jetzt haben wir uns am Anfang lange verquatscht und ich habe gesagt, dass dir da deine Erfahrung beim Moderieren und wahrscheinlich auch beim Spielen von FIFA da sehr hilft, weil du dich mit dem echten Sport auskennst. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern du bewandert bist mit Marsreisen, aber ich glaube, da muss ich jetzt nicht lange fragen. Ich vermute mal, du bist auch noch nie auf dem Mars gewesen, geschweige denn hast du versucht, da eine Marskolonie aufzubauen. Wir reden nämlich heute über Surviving Mars, ein Aufbaustrategiespiel von Hemimond Games. Ich weiß nie genau, wie man die richtig ausspricht. Das sind auf jeden Fall die Tropico-Macher. Da dürfte man wahrscheinlich schon mal über den Namen Hemimond dann gestolpert sein. Diesmal ist aber Paradox der Publisher. Und wer sich so ein bisschen mit PC-Spielen und Strategie und sowas auskennt, der weiß, was bei Paradox Sache ist, welches Stündchen da geschlagen hat, nämlich knallhart und komplex. Also bei denen kann niemand sich hinstellen und sagen, das ist alles vercasualisiert, was die an Spielen rausbringen. Und du hast es auf dem PC gespielt. Ich habe es mir tatsächlich angeschaut, weil es auch, man halte sich fest, eine Konsolenversion gibt, nämlich für PC und Xbox One. Und das ist ja bei Strategiespielen, insbesondere bei Aufbaustrategiespielen, sehr selten. Und deswegen habe ich mir das auch angeschaut und dich hat wahrscheinlich dann einfach dieser Aufbaustrategie-Aspekt gereizt, weil du ja sowieso ein ganz großer Fan von Strategiespielen bist, ne?
Ja, definitiv. Also ich habe bei Paradox-Spielen, muss ich sagen, bin ich immer außen vor geblieben. Ich habe zwar alle Spiele in irgendeinem Sale mal bei Steam gekauft, aber ich habe noch nie, sage ich mal, Europa Universalis zum Beispiel ernsthaft angefangen, weil du einfach sehr erschlagen wirst und es auch nicht in dem Sinne ein Mega-Tutorial gibt. Also es gibt natürlich so kleine Tutorial-Sequenzen, aber es ist halt wirklich sehr komplex. Eigentlich liebe ich das. Bisher war mir das bei Paradox ein bisschen zu viel. Ich bin ja eher so mit Civilization irgendwie sehr bewandert und mag das ja in der Form auch sehr. Und in dem Fall hat mich aber auch das Setting halt gereizt, so irgendwie Mars besiedeln und auch das Artwork hat mir gefallen, was ich so in den ersten Bildern gesehen habe. Es gab ja da am Anfang noch so eine Landingpage von denen, wo man sich für Newsletter und Co. anmelden konnte. Und wenn man dann irgendwelche Fans mobilisiert hat, dann gab es dann besondere Skins, also Färbungen von Raumkapsel und Raumfahrzeugen auf dem Mars. Da habe ich dann auch sehr früh irgendwie mitgemacht, mich angemeldet und habe das dann ziemlich schnell auch bekommen, das Spiel vorab zum Glück auch zur Verfügung gestellt von Paradox, sodass ich eine Woche vor Veröffentlichung quasi auch spielen durfte. Ich habe das dann ja auch bei YouTube nochmal bei mir im Kanal ein bisschen gecovert. Und ja, da ging es dann also für mich wirklich ernsthaft das erste Mal mit einem Paradox-Spiel quasi los.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir auch so ein bisschen dann das Fachwissen, weil diese ganzen Europa-Universalis-Dinger, die sind wirklich solche schweren, knallharten Strategiebrocken. Da habe ich mich auch nie dran getraut. Man hört nur immer ganz mystisch, was das für riesige Monster sind. Und wenn man sich dann 100 Stunden reingearbeitet hat, dann sind die wohl auch sehr toll und taktisch komplex und fordernd und dann kriegt man quasi den Payoff für diese lange Zeit, die man da investiert hat, um sich da alles drauf zu schaffen, wie das geht. So weit bin ich da aber auch nicht drin. Deswegen bin ich ganz ehrlich immer froh, wenn es ein bisschen oberflächlicher ist und man nicht ganz so krass sich da irgendwie einarbeiten muss, weil ein bisschen Entspannung, ich finde, Spielen sollte halt nicht nur Arbeit sein, sondern ich möchte da jetzt nicht nur irgendwie Excel-Tabellen wälzen und irgendwelche Werte und Sachen vergleichen und Einheiten, Werte auswendig lernen.
Du hast noch nie EVE Online gespielt, oder?
Nee.
Ich auch nur eine Zeit lang. Irgendwann war es dann ein bisschen zu viel. Ja. Aber zum Glück ist ja bei Surviving Mars ist alles ein bisschen anders. Ne? Das muss man ja schon sagen. Das ist zwar auch in irgendeiner Form tief und komplex, aber du kommst halt viel leichter irgendwie rein, weil vieles intuitiver ist als bei einem Europa Universalis. Also fand ich zumindest.
Ja, also da fehlt mir, wie gesagt, der Vergleich, aber ich fand jetzt den Anfang auch nicht besonders einsteigerfreundlich, muss ich dazu sagen. Also ich habe gedacht, naja, du kennst dich ja mit Anno aus, letztens habe ich auch dieses Avon Colony gespielt, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Ja. Da ist man halt nicht auf dem Mars, sondern halt auf einem einfach nicht näher benannten Science-Fiction-Fantasy-Planeten, aber es geht in die ähnliche Spielrichtung. Und da habe ich mir gedacht, ja, da wirst du ja schon mit so einem Surviving Mars auch irgendwie einigermaßen zurechtkommen. Und ich fand aber, da wird dann Paradox gleich am Anfang seinem Ruf gerecht. Da gibt's nicht viel irgendwie Tutorial, da kriegst du ein paar schnöde Textboxen und den Rest musst du dir halt irgendwie selber durch Learning by Doing drauf schaffen. Also eine große Einführung oder dass das Spiel sehr einsteigerfreundlich wäre, könnte ich jetzt zumindest, weiß nicht, wie du das siehst, für den Anfang nicht behaupten.
Es ist halt schwer für mich einzuschätzen, weil ich habe das nämlich auch dann irgendwann, also ich habe es erst so für mich gespielt und habe es dann auch gestreamt und hatte dann ziemlich schnell ein paar Leute, weil zu dem Zeitpunkt das Spiel halt noch nicht so viele Leute hatten, aber ich durfte es schon zeigen. Und dann gab es eben ein paar Leute, die mir im Chat dann immer geholfen haben, wenn ich mal einen Hänger hatte. Ein paar Sachen habe ich auch nicht kapiert, also diese kleinen Fahrzeuge, da kommen wir bestimmt gleich dazu, also warum dann bestimmte Fahrzeuge nicht anspringen, wenn man sie ansteuert, weil sie eben außerhalb der Reichweite sind, solche Sachen musste man sich ja wirklich dann aneignen, aber ich hatte dann so ein bisschen Hilfe zum Glück. Aber ich fand es dennoch, sage ich mal, irgendwie, man kam irgendwie rein. Es ist sicherlich jetzt nicht super einstiegsfreundlich im Sinne von, ich nehme dich jetzt an die Hand und führe dich von Tutorial zu Tutorial und am Ende kannst du das Spiel. Aber ja, im Vergleich zu Europa Universalis oder so, was ich auch schon getestet, oder Hearts of Iron, ist das nochmal ja deutlich angenehmer gewesen. Also fand ich halt einfach so vom Gefühl in dem Moment.
Zumindest gibt's Textboxen, die dir so ein bisschen versuchen zu helfen. Ja, jetzt mach doch mal das oder mach doch mal das oder dieses Shuttle, was du jetzt da unten siehst, das kann das und das. Und das gibt dir so ein bisschen Hinweise, schubst dich so ein bisschen vorsichtig in die Richtung, wie du da jetzt irgendwie fortfahren könntest, was du als nächstes im Spiel machst. Aber das muss man vielleicht dazu sagen, es gibt keine echte Kampagne. Also das, was sie so als Kampagne bezeichnen, ist im Grunde eigentlich auch nur ein bisschen aufgebohrtes Endlosspiel. Und ich würde jetzt mal behaupten, auch bei einem Anno oder bei anderen Spielen, wie eben Civilization, gut, das ist jetzt Rundenstrategie, ist jetzt nochmal was anderes, Baustelle, aber da würde ich jetzt auch mal behaupten, die meisten Leute betrachten die Kampagne so als nette Dreingabe und wollen dann aber eigentlich ins Endlosspiel, weil das halt dann irgendwie auch so die Kerndisziplin ist, wo man dann halt einfach über hunderte Stunden da irgendwie an seiner Siedlung feilt und das alles versucht zu optimieren und noch besser irgendwie macht und dann halt wirklich auch versucht, dann die Maximum an irgendwie, weiß ich nicht, Zivilisationsstufe oder Bevölkerungszahl oder was dann da halt immer so diese Ziele hinten raus sind. Und das ist im Grunde alles drin in dem Spiel. Also sprich, du bekommst ja jetzt keine große Story. Klar, kriegst du eine kleine Erklärung. Und die lautet, dass im Prinzip ein Shuttle auf dem Mars landet. Da gibt es tatsächlich schon SpaceX oder was von dem Elon Musk.
Genau, ja.
Hat hier mehr oder weniger schon Serienreife erlangt. Es ist nämlich tatsächlich ein Shuttle. Also das heißt, es landet als Rakete auf dem Mars, lädt dann dort seine Rohstoffe aus und da sind ein paar Drohnen an Bord und mit denen musst du dann eben anfangen, dort die ersten Grundsteine für eine Kolonie zu legen, weil natürlich kommen noch keine menschlichen Kolonisten, weil die brauchen natürlich erst Wasser und Sauerstoff und alles, damit sie dort überhaupt erst überleben können. Also das heißt, die Vorhut ist erstmal technischer Natur, da wird immer erstmal mit Drohnen aufgebaut und dann fliegt das Shuttle erst wieder weg vom Mars, fliegt zurück zur Erde und holt dann deine Kolonisten. Also das heißt, du hast im Prinzip so einen phasenweisen Aufbau und nicht, wie man das halt aus so klassischen Aufbaustrategiespielen kennt, dass du halt gleich mit so deinem ersten Handvoll Arbeitern anfängst und irgendwie dann Holz abbaust oder so, sondern es steigt gleich so ein bisschen technischer, kann man glaube ich sagen, ein.
Ja, die Arbeiter sind ja quasi dann die Drohnen, also es gibt's in dem Sinne schon, aber wie du schon sagst, erstmal halt einfach nur die Infra hinstellen und gucken, dass eben die Versorgung gewährleistet ist und dann kann man sich dann wagen mit der ersten Lieferung an Menschen. Aber ich finde das ganz cool irgendwie, weil das ist so würde es wahrscheinlich auch wirklich funktionieren, ja? Dass man erstmal irgendwie guckt, erstmal hoch, was alles automatisiert geht, wird dann automatisiert stattfinden und irgendwann wagt man sich dann, wenn alles steht, vielleicht dann auch an diese Situation, dann die ersten Menschen dahin zu schicken. Das finde ich auch ganz nett mit diesem System. Man kann nämlich diese Rakete halt immer wieder quasi von der Erde zurückstarten lassen zum Mars und umgekehrt und auch Ressourcen, die man irgendwie dort auf dem Mars gesammelt hat, wieder mitnehmen und teilweise verkaufen. Und das ist eigentlich ganz cool, weil du musst halt immer überlegen, okay, ich habe jetzt eine bestimmte Anzahl an verfügbaren Raketen und was nehme ich jetzt mit, was will ich jetzt? Also will ich jetzt Bauteile von bestimmten Gebäuden, die kann man nämlich fertig mit von der Erde sozusagen aufladen, oder will ich lieber jetzt erstmal im nächsten Schwung meine Rakete wieder mit ein paar Menschen irgendwie, weil die müssen ja auch bestimmte Anzahl von Gebäuden irgendwie dann bedienen. Das finde ich halt ganz cool, weil du immer wieder so irgendwann, wenn das Spiel dann angelaufen ist, vor der Entscheidung stehst, okay, hole ich mir noch eine Rakete, wie viele brauche ich wirklich, wo lasse ich die landen, wie viele Kolonien baue ich und was will ich wirklich an Nachschub, will ich jetzt wieder ein paar Ressourcen, brauche ich da irgendwie was oder sind es dann eben doch die Menschen, die dann auf dem Mars arbeiten in ihren kleinen Kolonien, die dann mit Glaskuppeln geschützt sind, weil natürlich ja, Sauerstoff darf nicht entweichen und so, das ist auch ganz, ganz wichtige Geschichte. Das fand ich eigentlich sehr angenehm, also mir hat das sehr gut gefallen, irgendwie reinzukommen, ich fand das sehr realistisch, obwohl es natürlich irgendwie fiktiv ist, logischerweise, weil wir sind halt technisch nicht auf diesem Stand, der da vorgegeben wird.
Ja, aber es könnte realistisch sein, oder? Ich weiß nicht, wie es genau formulieren möchte. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie Mars-Aliens rumlaufen und Fusionsreaktoren den Strom besorgen, sondern tatsächlich hast du halt Wind- und Sonnenenergie, Beton ist ein Baustoff, also alles wirkt so wie Technologien, die vielleicht in, paar Jahrhunderten dann wirklich auch genutzt werden können, und es ist nichts dabei, was jetzt irgendwie Fiction ist, also halt eher Science als Fiction so ungefähr. Also so habe ich das schon verstanden. Auch klar, wenn das natürlich zum aktuellen Stand der Technik nicht möglich ist und auch so ein Mars-Shuttle-Raumschiff, was einfach dann wieder abhebt oder sowas, auch nicht machbar ist. Aber ich finde, man kann sich's halt eher vorstellen. Man muss jetzt da eben, wie gesagt, keine Angst haben, dass da irgendwie die grünen Marsmännchen kommen und dann deine Kolonie überfallen, sondern es soll schon einen realistischen Anstrich dann mehr oder weniger haben.
Aber sag mal, die Steuerung, wie war die auf der Konsole? Weil das finde ich ja schon spannend. Also auf dem PC logischerweise sind ja solche Spiele gelernt. Ich finde es ja schon bei Shootern immer komisch, wenn Leute dann an der Konsole spielen. Ich kann mich damit persönlich nicht anfreunden, weil ich einfach diese Präzision der Maus immer benötige. Wie ist es denn gelöst auf der Konsole, sag mal? Ich habe das nämlich noch gar nicht mitbekommen. Ich kenne niemanden, der das auf der Konsole gespielt hat.
Ja, doch mich.
Ich jetzt. Jetzt weiß ich auch, dass du es auf der Konsole gespielt hast.
Die ist natürlich sehr komplex, die Steuerung. Das ist auch mit einem Controller, ganz ehrlich, am Anfang relativ fummelig, zumal es eben kein echtes Tutorial gibt. Bei Avon Colony oder so, da war das dann schon anders. Da haben sie dir am Anfang halt wirklich erstmal in den ersten paar Aufgaben von dem Tutorial erklärt, wie die Steuerung überhaupt funktioniert. Und das musste die halt alles so selber ein bisschen durch Trial and Error drauf schaffen. Aber man kommt dann rein und ich war dann hinten raus, so lange habe ich dann auch nicht gespielt, aber ich war dann so nach 1-2 Stunden doch überrascht, wie flott es dann doch von der Hand ging. Man muss sich halt so ein bisschen reinfuchsen, man muss so ein bisschen diese Eingewöhnungsphase dann einfach durchstehen und dann geht's mit dem Controller aber echt ganz gut, weil du musst halt einfach irgendwie diese Muscle Memory drauf bekommen mit im Sinne von, okay, wenn ich Y drücke auf dem Xbox-Controller, dann kommt halt immer das Baumenü. Das öffnet sich dann einfach und dann klickst du halt da mit den Pfeiltasten oder mit den Mini-Controller, mit den Sticks hin und her und baust dann halt was. Und dann kannst du halt mit dem einen Stick die Kamera drehen, mit dem anderen kannst du dann irgendwie auf der Karte rumzoomen. Und das ist, wie gesagt, am Anfang ein bisschen fummelig, aber dafür, dass es echt so ein komplexes Spiel ist, war ich dann doch überrascht, dass man es dann eigentlich doch steuern kann. Also man denkt immer, boah, das ist ja total schwierig, so ein Strategiespiel, insbesondere so ein komplexes, kann man doch nie mit einem Pad spielen, aber es geht.
Okay, da finde ich gut. Also mir hat es eigentlich so ganz gut gefallen. Ich finde halt das User Interface an sich nicht unbedingt schön. Irgendwie wirkt mir das wegen der Schriftart auch und auch wegen der Anordnung der Farbgebung, das ist ja alles so ein bisschen blau-gelblich irgendwie angehaucht, irgendwie weiß nicht, ist nicht mein super bester Geschmack, den die da getroffen haben, aber von der Handhabung her zumindest war alles so, dass ich intuitiv eigentlich alles gefunden habe. Wenn du einmal im Bilde bist, dass du unten deine Leiste hast, wo du auch dann direkt die entsprechenden Fahrzeuge anklicken kannst, dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut.
Ach, das gibt's auf dem PC auch. Ich dachte, das wäre jetzt eine Konsoleneigenheit, dass du unten diese Quick-Leiste hast, wo du so die wichtigsten Fahrzeuge hast.
Nee, die gibt's auch auf dem PC, ja.
Ah, siehst du, ich dachte, das wäre halt einfach so, ja, okay, das ist halt irgendein Feature, weil du es brauchst halt auf der Konsole, damit du so die wichtigsten Einheiten immer schnell anspringen kannst, aber das brauchst du ja auf dem PC nicht, weil da klickst du halt einfach mit der Maus an, aber dann haben sie das wahrscheinlich auch. Also bei mir war halt immer das Problem mit dem Interface, da merkt man halt auch die Komplexität, weil irgendwie jedes Gebäude hat dann nochmal 4 Buttons mit irgendwie, okay, da kann man irgendwie die Versorgung abschalten, da kann man es pausieren, dann wird's halt irgendwie nicht bewirtschaftet, also das heißt, dann braucht's halt keinen Strom, es müssen keine Arbeiter hin, es stellt aber auch nichts her und es gibt zig Untermenüs mit verschiedenen Statistiken und Daten und zeigt dir hier nochmal was an und das ist halt einfach, also vielleicht hast du da einfach mehr Erfahrung, aber das hat mich am Anfang komplett erschlagen.
Ja, also so Gebäude deaktivieren und ähnliches, das kannte ich tatsächlich schon. Also ich habe mich nicht wirklich erschlagen gefühlt. Es ging dann los, als dann auch die Menschen auf dem Mars waren, wo du dann auch Schichten dann irgendwie für bestimmte Gebäude verteilen musst. Also wer arbeitet wann? Da kannst du dann auch verschiedene Schichten und wie viele Leute und passt es dann auch mit den entsprechenden Jobs, die wollen? Und die haben ja auch alle, das ist ja auch ein Stück weit Sims dann, ne? Also die ganzen ja. Menschen haben ja auch Namen und man kann die auch anklicken und sie kann die theoretisch auch verfolgen. Man kann sehr gut und sehr frei in der Welt da rumzoomen und scrollen. Das finde ich super schön gelöst und auch, finde ich, sehr atmosphärisch. Und das hat mich dann ein bisschen so erschlagen, zu gucken, welcher Mensch passt denn jetzt auf den Job und wo sind die gerade und welche Schichten und wie viele davon. Das war dann so der Punkt, wo ich dann dachte, okay, jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Auch beim Tech-Tree irgendwie, wenn du dann guckst, was willst du jetzt als nächstes machen, wenn du keine Ahnung von dem Spiel hast am Anfang, wie es funktioniert, hast du auch kein Gefühl dafür, machst du irgendwas im Biotech-Bereich oder willst du lieber irgendwas Soziales? Das war auch so eine Geschichte, wo ich erstmal mich über die ganzen möglichen Technologien irgendwie schlau machen musste, Maus drüber gehalten, gelesen, überlegt, okay. Da fing es halt bei mir an, so die Grundsteuerung fand ich bis zu dem Zeitpunkt, wo Menschen auf dem Mars landen, bekannt, im weitesten Sinne zumindest, ja.
Also ich finde, da merkt man halt, du hast jetzt die Siedler schon angesprochen, dass das Spiel dann halt auch wirklich versucht, ganz viel zu simulieren. Also du hast halt nicht einfach nur 500 Siedler, die brauchen X Summe Sauerstoff und Z Summe Wasser und so viel Nahrung und die musst du dann einfach bereitstellen in irgendwelchen Lagern, sondern da hast du das Gefühl, es wird für jeden Einzelnen berechnet. Also und jeder Einzelne hat auch dann einen Beruf, also sprich, oder nicht einen Beruf, also eine Ausbildung, sagen wir mal so, und du musst ihm dann den richtigen Beruf oder die richtige Einsatzstätte in deiner Kolonie zuweisen. Ne? Also einen Geologen schickst du halt am besten in eine Mine, weil er halt dort am produktivsten ist und dann halt das, was er gelernt hat, auch ausüben kann. Und ich finde es dann halt von der Lernkurve beziehungsweise auch von so der Arbeitskurve ganz interessant, ne? Weil du hast, glaube ich, nie so diesen Punkt, wo du irgendwann einfach sagst, jetzt ist die Kolonie halt ein Selbstläufer und jetzt geht's nur noch darum zu expandieren, irgendwie zu optimieren, aber eigentlich kann jetzt nichts mehr schief gehen, wie das halt manchmal bei so einem Anno oder sowas passiert, wo man irgendwie das Gefühl hat, naja, jetzt habe ich so diesen Punkt erreicht, ab dem geht's jetzt eigentlich nur noch aufwärts, jetzt kann eigentlich nichts Schlimmes mehr passieren. Und hier habe ich halt immer das Gefühl, du hast dann auf einmal wieder ganz neue Elemente, die dann wieder für mehr Mikromanagement dann auch sorgen. Also wie gesagt, da musst du dich dann halt darum kümmern, dass die Leute in richtigen Schichten, an den richtigen Orten arbeiten, um das alles zu optimieren. Aber du hast eben dann nicht so dieses, jetzt bin ich hier noch der große Aufseher und treffe die großen strategischen Entscheidungen, sondern eigentlich gibt's irgendwie immer im Kleinsten noch was zu tun in deiner Kolonie.
Das ist halt genau der Punkt, dass du halt irgendwie immer gucken musst und immer die Augen halt offen halten musst. Also das ist halt, es wird vor allem dann immer im Laufe der Zeit auch noch komplexer, weil du ja überlegst, okay, das ist der erste Punkt, wie du auch gesagt hast, Job zum Beispiel, wo stelle ich den hin? Und dann aber zu überlegen, okay, Mist, jetzt fangen die ja an, irgendwie unglücklich zu werden, weil sie brauchen irgendwie nochmal was, Beschäftigung, irgendwelche, ich sag mal, Vergnügungsgebäude in dieser Kuppel. Und dann musst du da wieder überlegen, denkst du, Mist, eigentlich habe ich weder die Ressourcen dafür, noch habe ich vielleicht Personal, was dort arbeiten könnte. Das macht es ja dann nochmal hinten raus, nochmal eine Schippe schwieriger, muss man sagen.
Was mir, du hast jetzt die Karte schon kurz angesprochen, da sehr gut gefallen hat, war, dass die so groß ist. Also du hast halt wirklich das Gefühl, das ist so eine riesige Marsfläche, weil wenn du ganz rauszoomst, dann siehst du halt auch so, ich glaube, es sind 10x10, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, so Quadranten und die siehst du zwar, aber du musst sie dann halt auch irgendwie erforschen. Also das heißt, du schickst dann halt irgendwie einen Shuttle hin oder lässt sie halt irgendwie so scannen. Dann findest du da halt wieder irgendwelche seltenen Rohstoffe oder manchmal halt auch einfach Sachen, wo du nicht genau weißt, was da ist. Da musst du erst irgendwie so eine Drohne hinschicken, die das dann irgendwie aufdeckt oder erforscht, was da eigentlich liegt unter der Erde. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass man halt dass man halt so ganz nah ran kann, aber halt auch sehr weit rausgehen kann und dann weiß, okay, krass, meine kleine Kolonie ist hier so in diesem einen kleinen Quadranten drin und es gibt aber noch irgendwie viel, viel mehr. Also ich kann irgendwie 8 Quadranten in die eine Richtung und irgendwie 6 nach oben, bevor ich den Rand der Karte erreiche. Und das macht halt natürlich auch irgendwie spielerisch Sinn, aber es sorgt halt auch für dieses Lost on Mars Gefühl, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, definitiv. Also das finde ich auch super. Du kannst ja diese Quadranten entweder im Laufe der Zeit automatisch aufdecken lassen. Du weißt halt, es ist ein bisschen wie Memory. So, das ist wie so ein Memory-Feld, wo du halt nicht 2 Sachen, sondern eben nur eine aufdecken kannst. Und die werden im Laufe der Zeit gelüftet. Und dann weißt du, okay, da sind Ressourcen X oder Y. Oder eben, wie du schon gesagt hast, so eine kleine Stelle, wo man dann eben mit diesem Rover, mit diesem einen Roboterfahrzeug hinfahren muss, um das zu erkunden. Und das ist halt schon ganz cool, weil du auch ja dieses Gefühl besitzt, nicht nur, dass es eben groß ist, sondern eben du auch nicht genau weißt, was sich denn da überhaupt noch dahinter verbirgt. Also du kannst dann ja auch noch irgendwelche Sonden kaufen, die das dann schneller aufdecken im Laufe der Zeit. Wenn du also nicht warten willst, dann kannst du auch für eine Summe X auf der Erde sozusagen diese Sonden kaufen und dann deckst du einen solchen Quadranten sofort auf. Dann weißt du schon mal ungefähr, was sich da erwartet. Aber das macht's natürlich schon spannend, ne? Weil du einfach ja nicht genau weißt, was da in deiner unmittelbaren Umgebung eben stattfindet und Stück für Stück aber immer mehr das Land erkundest und dann aber auch eben auf den entdeckten Quadranten auch landen kannst. Du kannst auch theoretischerweise, das habe ich dann auch irgendwann am Ende meiner Spielzeit gemacht. Ich habe mir halt überlegt, baue ich jetzt eine zweite Siedlung neben meine erste? Und hatte dann das Gefühl, das ist eigentlich sinnlos und dachte mir dann, okay, dann baue ich es halt woanders hin. Und dann kannst du eben dieses Shuttle mit der neuen Kolonie und mit den ganzen Sachen, die du benötigst, dann eben an der anderen Stelle landen lassen und da vielleicht auch nochmal eine große Ressource irgendwie abbauen, die gerade verfügbar ist, ohne ständig mit dem Auto hin und her fahren zu müssen, sondern du baust dann halt einfach da einen zweiten Stützpunkt sozusagen und kannst da dich dann austoben. Also der Aspekt ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger. Ich finde auch, wie es gelöst ist, also grafisch ist schön einfach, dass du einfach rauszoomst und irgendwann hast du so die komplette Karte so und immer in Norden ausgerichtet. Also egal wie du deine Maus, ich weiß nicht, wie es auf der Konsolenversion ist, aber am PC kannst du ja in alle Richtungen dich eben bewegen. Und sobald du komplett rauszoomst, nordet sich aber die Karte neu ein, also immer in Richtung Norden. Und ich find's auch super performant. Also das gesamte Spiel, obwohl es grafisch echt schön auch aussieht, das funktioniert auch da alles super. Also auch bei diesem Rauszoomen irgendwie, das ist alles aus einem Flow und du siehst dann diesen schönen Mars, die gesamte Oberfläche. Du landest ja am Anfang auch erstmal, du suchst dir ja erstmal so eine Stelle überhaupt aus auf dem Mars, wo du landest. Und dann hast du noch die Skalierung eben mit dieser Einteilung in verschiedene Quadranten, die du dann aufdecken kannst. Also das haben sie schon cool gemacht. Das hat mir echt gefallen.
Das kann ich tatsächlich auch für die Konsolen bestätigen, dass ich da nie große technische Probleme wahrnehmen konnte. Also ich kann natürlich nicht so weit unter die Haube des Spiels gucken, dass ich jetzt sehen kann, wo sie an der Konsole dann vielleicht doch bei der Simulation ein bisschen getrickst haben und die eine oder andere Abkürzung nehmen und dir nur so ein bisschen vorgaukeln, dass alles simuliert wird. Aber zumindest merkst du das als Spieler nicht und hast halt immer genau dieses Gefühl auch, okay, ich kann rein und rauszoomen, ich kann genau mir das große Ganze anschauen, wie die Kolonie so gerade läuft, aber ich kann auch genau schauen, ob der Herr Müller pünktlich zu seiner Schicht im Werk angekommen ist oder so. Und das ist ja eigentlich das dann, was schon auch beeindruckend ist, wie du das richtig schilderst, dass man so irgendwie das Gefühl hat, vom Größten bis zum Kleinsten hat man da so die komplette Macht über so eine Marskolonie. Das hat mir auch gut gefallen. Was grundsätzlich aber immer so ein bisschen so ein Problem ist, finde ich, bei so Zukunftsaufbauspielen, und das betrifft aber alle, sei es jetzt eben die genannten Avon Colony oder die jüngsten Annos, ich finde das immer sehr schwer, weil man erkennt so schwer, was die Gebäude machen und was die Rohstoffe da machen und so. Und es ist halt immer doch was anderes, ob man halt ein Weizenfeld hat und dann bringt man den Weizen zur Mühle und dann kommt da irgendwie Mehl raus und dann kommt das zur Bäckerei und dann hast du am Ende Brot. Das finde ich sind halt so nachvollziehbare Warenkreisläufe und da erkennt man auch die Gebäude sofort. Und bei diesen Zukunftsdingern habe ich halt immer dieses, jetzt muss ich nochmal anklicken, was ist das nochmal? Ah, okay, das war das und so.
Ja.
Das ist halt was anderes.
So geht's mir mit Age of Empires und StarCraft 2 zum Beispiel immer. Das ist eigentlich das Gleiche, aber es gab ja auch diesen Weltallteil von von Civilization, wo ich dann auch gucken musste, okay, jetzt habe ich wieder irgend so ein Alien. Da weißt du halt nicht, wenn der nicht gerade mit einem Bogen ausgestattet ist, weiß er nicht, dass es ein Bogenschütze ist. Also das habe ich auch immer. Wobei man in dem Fall sagen muss, zumindest bei einigen Dingen ist es halt sehr logisch, weil du hast halt diese Windkrafträder oder die Solarpanels, die erkennst du halt. Und dann musst du halt immer gucken, es gibt ja da verschiedene Ressourcen, die du dann irgendwie abbauen kannst. Und da fängt es dann eben an, dass die Gebäude sehr spezifisch werden. Und da gebe ich dir recht, da musst du dich dann im ja reinfuchsen. Wobei, ich finde es eigentlich ganz gut gelöst, dass du ja teilweise Sachen wie Sauerstoff oder Energie oder auch Wasser musst du ja über Röhrensysteme verlegen. Und da kannst du immer eine nutzen für alles sozusagen.
Und was natürlich auch der massive Vorteil ist, finde ich, von Surviving Mars, dass sie sich halt versuchen, an realistischen Sachen zu orientieren, ne? Und du hast halt nicht dieses, ja, du findest irgendwie das seltene Metall Yterium und dann musst du aber erstmal rausfinden, was du damit eigentlich machen kannst und so. Und dass du da irgendwie halt einfach Fantasiesachen hast und jetzt nicht genau weißt, was die einzelnen Sachen machen, sondern hier, es stimmt schon, also. Und da vielleicht auch noch mal ganz kurz, kann man diesen grafischen Aspekt, diese Solarpanels, das waren ja fast meine Lieblingsdinger, weil du tatsächlich ja nachts auf dem Mars dann halt auch einfach keine Sonne hast, logischerweise. Gut, das unterscheidet jetzt den Mars auch nicht groß von der Erde. Das ist ja auch so, fällt mir gerade auf. Aber dann schließen die sich halt einfach, ne? Und wenn dann die Sonne so langsam wieder über deine Kolonie zieht, dann gehen die so richtig auf wie so eine Blume und öffnen sich und dann wird halt wieder Strom gewonnen. Und das fand ich einfach ein kleines, nettes, spielerisches, aber auch grafisches Detail, was mir halt sehr gut gefallen hat.
Generell auch da so die Zyklen Tag, Nacht, die sind echt schön umgesetzt. Wenn die Sonne dann untergeht und die gehen ja alle irgendwie so ein bisschen schneller, diese Zyklen und ja, das ist auf jeden Fall geil gemacht. Das gefällt mir auch gut, dass du da habe ich nämlich dann angefangen, das erste Mal, als ich gemerkt habe, oh Mist, die produzieren logischerweise nachts ja keinen Strom mehr. Da kannst du ja Batterien dann irgendwann hinbauen, wenn du einen Überschuss hast, dann landet der quasi in so einem Akku, der dann automatisch in der Nacht angezwackt wird. Oder eben du baust dann halt eben Windkraftwerke. Das habe ich dann auch angefangen zu machen. Also du wirst dann halt immer wieder mit verschiedenen Challenges auf dem Mars konfrontiert und musst damit halt irgendwie klarkommen. Wobei in dem Fall sind es ja sogar eben alltägliche Challenges. Aber da denkst du halt einfach nicht dran. So, du denkst, okay, Strom, was ist das günstigste? Okay, machst du mal so. Und ja, gibt ja auch so eine Art Quest-Log. Zumindest kannst du dann so Schritt für Schritt erstmal alles aufbauen, wie es eben gewünscht ist, mit verschiedenen Stromgeneratoren oder in dem Fall halt eben mit Sonnenlicht oder eben mit Windkraft. Und das ist halt auch ganz cool, dass du dann checkst, okay, wir müssen da eine andere Lösung finden, weil sonst klappt es eigentlich mit der Versorgung von der nächtlichen Produktion.
Apropos Versorgung, hattest du mal tatsächlich so eine Vollkatastrophe, wo irgendwie deine ganze Kolonie verreckt ist, weil du irgendwie einen Fehler hattest?
Nee, lustigerweise, ich habe nochmal nachgeguckt, 13 Stunden gespielt. Ich hatte nichts dergleichen zum Glück. Ich bild mir ein, ich hatte mal irgendwas mit einem Sturm oder so, aber nichts irgendwie, was mich wirklich beeinträchtigt hätte. Da hatte ich auf jeden Fall Glück gehabt.
Aber hattest du irgendwas? Ja, ich hatte mal so ein Meteoriteneinschlag oder ich weiß gar nicht, ob es ein Meteorit war, aber auf jeden Fall halt so irgendwie so ein Hagel oder irgendwie sowas halt oder so ein Sturm, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, und der hat mir halt so eine Leitung dann zerrissen und das war dann halt, wurde nicht rechtzeitig repariert und dann war halt die Sauerstoffversorgung in meine Kapsel oder in meinen Dom, wo die Leute gewohnt haben, abgeschnitten und dann, ja, machen die es nicht so lang, sagen wir mal so formuliert. Also da ist es vielleicht man lernt das dann auf die harte Tour durchaus nicht verkehrt, da so Backup-Systeme vorzuhalten, dass du halt einfach sagst, ja gut, dann habe ich zwei Leitungen, die dann irgendwie die Sachen hin und her transportieren können, damit ich im Zweifelsfall dort irgendwie dann zumindest im Notfallbetrieb die Leute am Leben halten kann. Die sind dann vielleicht nicht besonders glücklich und haben dann vielleicht auch Probleme, weil sie zu wenig Sauerstoff haben, aber zumindest sterben sie halt nicht alle und so sitzen die halt im Prinzip irgendwie unter so einer Käseglocke und kriegen keinen Sauerstoff und das war dann irgendwie was, was ich dann auch gedacht habe, okay, so Katastrophen gibt's dann auch. Und ich fühlte mich aber auf dem Spiel jetzt da nicht unfair behandelt, sondern es war halt so ein, ja gut, hättest du halt ahnen können, dass sowas halt passiert. Da war jetzt nicht irgendwie so, ah, das ist aber jetzt irgendwie scheiße und jetzt fühle ich mich bestraft, sondern es war eher so, ah, okay, so weit geht die Simulation dann auch, dass dann sowas halt dann mit einberechnet wird oder mit sowas muss dann halt auch rechnen.
Ja, finde ich aber auch in Ordnung. Also, wenn ich mich erinnere so an SimCity oder sowas, da gab's ja auch die also die normalsten, aber auch die komischsten Katastrophen, ja, so mit irgendwelchen Aliens. Das gab es ja auch, oder ich glaube, Superheld gab es auch, Superman und so bei SimCity, was war das, 2000? 3000? Ich glaube, 2000. Und in dem Fall, ja klar, das gehört halt dazu, ne? Ich hatte, glaube ich, jetzt wo du das mit dem Meteoritenanschlag gesagt hast, ich meine, es ist auch schon ein paar Wochen her jetzt, ich hatte auch einen, aber der hat nicht mal eine Kolonie getroffen, der war halt einfach irgendwie daneben und da hatte, glaube ich, auch keine weiteren Auswirkungen. Da hatte ich vielleicht Glück, aber ich hatte tatsächlich in der gesamten Spielzeit keine einzige Ausnahmesituation, außer dass ich mir halt selber am Ende des Lebens sehr schwer gemacht habe mit Fehlplanung einfach und Unterschätzung von persönlichen Bedürfnissen der Leute, die dann abgehauen sind, weil das machen die dann nämlich auch irgendwann mal, wenn sie unzufrieden sind, da bekommen sie Heimweh und steigen in die nächste Rakete, die zur Erde geht, ein und tschüss, ja. Und da musst du halt gucken, was du machst. Auf einmal fehlen dir halt Leute für die Gebäude und dann fehlen dir Ressourcen. Es ist halt wie immer alles in der Abhängigkeit. Aber es macht ja auch den Reiz aus, also ist ja klar.
Gut, also Surviving Mars kostet um die 40 Euro, auch für Konsolen tatsächlich. Also ich glaube, 40 Euro ist ja auf PC noch eher ein gewohnter Preis. Als Konsolenspieler würde man das tatsächlich schon als günstig bezeichnen für neue Spieler. Also auf jeden Fall dort günstiger als der reguläre Vollpreis von 60 Euro oder sowas, das dann immer ist bei Konsolenspielen. Und ich finde halt auch das wieder ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass es halt, spreche natürlich jetzt nur für mich, auf Konsolen eben auch durchaus möglich ist, solche komplexen Strategiespiele irgendwie umzusetzen. Und wenn man sich da so ein bisschen dann auch irgendwie damit beschäftigt, wie man die Steuerung hinbekommt, dann geht es eigentlich auch. Und mittlerweile kommen da immer öfter welche. Und ich finde das eigentlich sehr positiv, dass man eben auch als Konsolenspieler dann in den Genuss von solchen Spielen kommt. Und ich würde auch sagen, wer eben diesem Mars-Setting was abgewinnen kann, wer eben solche Spiele wie jetzt eben in Anno oder vielleicht hat der eine oder andere auch mal Alien Colony ausprobiert jetzt auch aufgrund unseres Podcasts, würde ich sagen, wie gesagt, es ist halt am Anfang ein bisschen sperrig, man braucht ein bisschen Einarbeitungszeit, aber man kommt dann schon rein und dann ist es eigentlich, finde ich, ein absolut solides Aufbaustrategiespiel, was wenig Anlass zur Kritik gibt.
Definitiv schließe mich an. Vielleicht noch ergänzend, weil wir gesagt hatten, Paradox sehr komplex und sehr erschlagend. Also ich finde, es fühlt sich nicht an wie ein klassisches Spiel, was eben Paradox auf die Beine gebracht hat. Ich meine, gut, am Ende stecken ja die Tropico-Jungs da noch mit drin, wie du schon anfangs gesagt hast. Aber wer Angst hat, dass es ihn vielleicht zu sehr erschlägt, ich finde, wenn man solche Spiele schon mal gespielt hat, kommt man schon irgendwie damit klar. Es ist nicht so, dass man da zig Stunden investieren muss, bevor man überhaupt ansatzweise das Spiel spielen kann. Also jeder, der die Angst irgendwie hat, die würde ich an der Stelle gerne nehmen und das Ganze durchaus für den Versuch gutheißen wollen. Ich denke, da wird sicherlich auch noch ein bisschen was nachgepatcht, aber an und für sich ist das doch ein sehr solides Ding geworden, finde ich. Also hat mir im Großen und Ganzen nach eben gut 12 Stunden sehr gut gefallen.
Wunderbar, dann sage ich dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für einen Podcast und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg beim Bauen auf dem Mars und bei allen E-Sports-Moderationstätigkeiten, die du demnächst noch übernimmst. Wie gesagt, als @Conny kann man dir auf Twitter folgen, da bekommt man dann auch alles mit, wenn du live streamst, als auch wenn du irgendwie demnächst wieder irgendwelche Moderationstätigkeiten übernimmst und dann sage ich vielen Dank, dir noch einen schönen Tag und den Hörern natürlich auch.
Ja, danke dir für die Einladung und euch allen auch noch einen schönen Tag.
Ciao.